Das Thema, das seht ihr auf dem Flyer der Konferenz, das heißt so viel wie man beginnt bei sich selbst, eben mit der Gemeindezucht oder mit der Zucht, also mit der Selbstzucht. Ich möchte zuerst dazu aber einige einleitende Dinge sagen zum Thema überhaupt, sodass wir da eine Verbindung herstellen können. Die Kirche Jesu Christi befindet sich oder sieht sich in einen Kampf gestellt. Es ist nicht ein Kampf zwischen menschlichen Gegnern, nicht ein Kampf der einen gegen die andere Gruppe von Menschen. Es ist kein politischer Kampf, auch kein kirchen- oder religionspolitischer. Der Apostel Paulus sagt, dass wir in diesem Kampf, in dem wir uns befinden, eben nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern, das finden wir in Epheser 6, Vers 12, gegen die Gewalten, die Mächte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Es ist der Kampf, die Erkenntnis Gottes gemäß der Offenbarung der Bibel zu bewahren und zu vertiefen und unser Leben entsprechend dieser Offenbarung und Anleitung Gottes auch zu führen. Warum ist das ein Kampf? Weil wir darin drei mächtige Gegner haben, die uns daran hindern wollen, so zu glauben und zu leben. Es sind die Schwachheit unseres Fleisches, die Sünde, die uns lockt und verführt, und der Teufel. Gegen diese kämpfen wir. Und der Herr hat uns in seiner Gnade und Weisheit vielfach Hilfe bereitgestellt dafür. Wir sprechen heute und morgen besonders über eine Form der Hilfe, die Gott uns dazu gegeben hat, und das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Diese Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche, ist nicht eine Ansammlung Gleichgesinnter, die irgendwie die gleiche Weltanschauung haben, in der wir lediglich miteinander so unsere spezifischen Ansichten und Lebenserfahrungen austauschen. Nein, sondern wir sind einander gegeben, von Gott einander gegeben, damit wir auch aufeinander Acht haben, einander beistehen in dem Kampf, bis ans Ende zu bestehen und im Glauben zu wachsen. Dazu hat uns der Herr als Geschwister einander gegeben und er hat zu diesem Zweck auch Leiter berufen. Der Apostel Paulus sagt das mit folgenden Worten, das findet ihr im Epheserbrief, Kapitel 4. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie doch bitte da auf. Ich habe einigermaßen mit Absicht nicht die Bibeltexte projizieren wollen, damit jeder wirklich seine Bibel vor sich nehmen kann und da aufschlagen und während den Vorträgen mitlesen kann. Paulus sagt in Epheser 4, Verse 7 bis 8 und dann 11 bis 13, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Nun vielleicht fragt ihr euch, was hat das denn jetzt konkret mit unserem Thema zu tun? Ich möchte sagen, sehr viel, eigentlich alles. Unser Thema wird ja am einfachsten mit einem Wort bezeichnet, mit einem Wort, ich glaube, das haben wir schon gehört jetzt für das man sich in der postmodernen Christenheit fast entschuldigen muss, dass man es überhaupt ausspricht. Es ist das Wort Kirchenzucht oder auch Gemeindezucht oder vielleicht Gemeindedisziplin. Vielleicht erscheint vielen dieser Begriff deshalb fremd oder unverständlich, weil man die Sache nicht mehr praktiziert in vielen Gemeinden. Für viele ist es wohl auch ein Reizwort, weil unter diesem Namen verschiedentlich Missbrauch betrieben wurde. Oder dann die Kombination von beidem. Man praktiziert keine Kirchenzucht, weil man Angst hat vor dem Missbrauch. In vielen Köpfen besteht auch ein einseitiges oder ein mangelhaftes oder bruchstückhaftes Bild. Machen wir einmal einen Test. Wer von euch hat als das Wort Kirchenzucht kam, daran gedacht, dass man dabei jemanden aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschließt? Ihr müsst euch nicht unbedingt melden. Es ist doch oft das, was man zuerst denkt, oder nicht? Das ist aber nicht, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Zumindest nicht allein das. Es kann, muss unter Umständen sein, dass man im Rahmen der Kirchenzucht jemanden, im idealen Fall nur für eine bestimmte Zeit, aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschließt. Aber das ist nur der zweitletzte Schritt eines ganzen Prozesses. Vielleicht der letzte, besser der zweitletzte Schritt. Darauf kommen wir spätestens dann gegen Ende der Vorträge noch einmal zu sprechen, was es mit diesem letzten oder zweitletzten Schritt auf sich hat. In diesem Vortrag wollen wir zuerst vielmehr über den Anfang des Prozesses nachdenken. Oder besser darüber, was alle weiteren Schritte der Kirchenzucht unnötig machen kann. Und dabei ist es gut, wenn wir uns noch einmal das Ziel dieser ganzen Einrichtung in Erinnerung rufen. Wie immer ist es gut, das Ziel zu kennen, um den ersten Schritt auf einem Weg richtig anzugehen. Ziel und Zweck der Kirchenzucht oder der Kirchendisziplin ist in einem Wort ausgedrückt Hilfe zur Heiligung. Im Einzelnen soll dadurch, eben durch diese Einrichtung, durch dieses Instrument der Gemeindezucht, dem einzelnen Christen geholfen werden, seinen Glauben und sein Leben nach der Schrift im Gehorsam gegen Christus auszurichten, von Sünde umzukehren, und die Gemeinschaft der Heiligen soll vor dem Eindringen schädlicher Einflüsse geschützt werden. Stichwort Sauerteig aus dem Teig ausfegen. Damit diese Dinge stattfinden können, sind, wie schon gesagt, dem Gemeindemitglied Helfer zur Seite gestellt. Das sind Hirten und Lehrer und das sind auch die Geschwister im Glauben, die Gemeindeglieder. Und aus diesem Grund, auf diesem Grund sollen wir uns in der Gemeinde bewegen. Der Apostel schreibt im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen oder ermutigen. Oder Hebräer 3, Vers 12, sehet zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Oder noch einmal Hebräer 12, Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit, das heißt der Sünde, aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Wir haben also die Aufgabe, einander zur Seite zu stehen im Kampf des Glaubens, auch einander auf Dinge aufmerksam zu machen, die nicht in Ordnung sind. In einem einseitigen oder mangelhaften Verständnis wird die Praxis der Kirchen- oder Gemeindezucht manchmal als unbarmherzig bezeichnet. Es ist etwas Unbarmherziges, vor allem wenn man den letzten Schritt da geht. Tatsächlich aber ist es unbarmherzig, wenn man Geschwister, die in Sünde gefallen sind, sich selbst überlässt und sie nicht zurechtweist, beziehungsweise ihnen nicht zurechthilft. Aber in den meisten Fällen ist das, was wir als die drastischen Maßnahmen der Kirchenzucht kennen, Zurechtweisung von Seiten der Mehrheit, Ausschluss, ist gar nicht nötig. In den meisten Fällen, nämlich dann, wenn ein Ansprechen unter vier Augen erfolgreich ist oder der Betreffende oder die Betreffende von seiner Sünde und von seiner Haltung, falschen Haltung ablässt und umkehrt. Oder noch besser, wenn wir Selbstzucht üben. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema dieses ersten Vortrags. Und darüber möchte ich einen Vers aus dem 1. Korintherbrief stellen. 1. Korinther 11, Vers 31. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Paulus schreibt dies an eine Gemeinde, die es versäumt hat, Kirchenzucht zu üben. Es wurden verschiedene haarsträubende Sünden geduldet in der Gemeinde in Korinth, die offen gelebt wurden. Und anstatt dass die Verantwortlichen dieser Gemeinde eingriffen und die Delinquenten zurechtwiesen, rühmten sie sich sogar dafür, dass bei ihnen eine große Freiheit herrschte. Und der Apostel muss diesen Leuten erklären, dass dies der Grund dafür war, dass einige von ihnen von Gott gerichtet wurden, durch Krankheit oder sogar Tod. Und dann schreibt er im Folgenden diesen Satz: Wenn wir uns selbst beurteilen würden oder richten würden, ist fast das gleiche Wort, so würden wir nicht gerichtet. Auf unser Thema angewandt könnten wir auch sagen, Selbstzucht macht weitere Kirchenzucht unnötig. Wir sollten aber auch noch einen anderen Aspekt berücksichtigen. Wenn wir bedenken, dass wir auch auf unsere Geschwister Acht haben sollen, allenfalls zurechtweisend intervenieren sollen, dann müssen wir gewiss sein, dass wir uns zuerst selbst geprüft haben. Matthäus 7, Vers 3 bis 5, da hören wir den Herrn sagen: Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu seinem Bruder sagen: Erlaube, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Der Herr sagt nicht, dass wir den Splitter im Auge des Bruders ignorieren sollen. Sagt er nicht. Er sagt, dass wir zuerst den eigenen Splitter oder Balken entfernen sollen. Konkret heißt das, dass wir, während wir aufeinander Acht haben, stets uns selbst zuerst prüfen. Wieder an die Korinther schreibt der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief, Kapitel 13, Vers 5, ja, Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Und diese Selbstprüfung ist Teil dessen, wozu die Kirchenzucht und damit auch die Selbstzucht als Hilfe gegeben ist, nämlich der Heiligung. Die Selbstzucht ist eigentlich die stetige Prüfung, ob wir richtig im Glauben stehen. Das heißt, ob wir in der richtigen Weise über Gott denken, für unser Heil auf Christus allein vertrauen, ob wir unseren täglichen Wandel nach den Geboten Gottes führen. Und wenn das in einem Lebensbereich nicht der Fall ist, dass wir dann die erkannte Sünde bekennen und sie lassen. Und das ist unser Teil der Heiligung. Dafür sollen wir alle unsere Kraft einsetzen. Es ist Gottes Werk, dass er uns heiligt, das heißt, uns umwandelt in das Bild Christi. Das ist Gottes Werk. Aber wir sollen daran mitarbeiten. Darin sieht der Apostel keinen Widerspruch. In Philipper 2, Vers 12 und 13, da schreibt er, bewirkt oder mit anderen Worten, vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das bedeutet mit aller euch zur Verfügung stehenden Kraft. So wie es auch heißt in Markus 12, Vers 30, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Hebräer 12, Vers 14, jaget nach der Heiligung, jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wie gestalte ich das praktisch? Wie lebe ich in der Heiligung? Wie jage ich ihr denn nach? Nun, da ich vor einer Gruppe von Christen spreche, die sich für unser Thema interessieren, kann ich davon ausgehen, dass alles, was ich dazu sagen kann, lediglich eine Erinnerung ist. Etwas, das ihr eigentlich schon kennt und wisst und auch praktiziert. Es gibt ein interessantes Detail in dieser Philipperstelle, die ich gerade zitiert habe. Paulus sagt hier zu seinen Lesern etwas ganz Ähnliches. Er sagt im Vers 12, Kapitel 2, daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt oder vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern. Also der Apostel sagt, ihr seid schon gehorsam, schon immer, als ich bei euch war, aber auch jetzt, wo ich nicht mehr bei euch bin. Es gibt nichts zu beanstanden. Das sind vorbildliche Gläubige. Trotzdem fordert sie Paulus auf, erneut auf, alles daran zu setzen, in der Heiligung zu leben. Und so fühle ich mich frei, auch euch einige Dinge in Erinnerung zu rufen, die ihr sicher bereits praktiziert. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, von Neuem. Es sind Dinge, für die Gott uns auch den Wunsch bereits in unser Herz gelegt hat, darin zu leben. Und dennoch werden wir stets daran erinnert in seinem Wort und aufgefordert, darin zu bleiben. Das erste Mittel zur Heiligung, oder wir könnten das auch ausdrücken, indem wir sagen, das erste Mittel zur Selbstzucht, das ist das Wort Gottes. Es ist auch das erste Mittel zu unserem Glauben. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort steht am Anfang von allem. Es schafft Leben überhaupt. Es schafft den Glauben. Es schafft neues geistliches Leben. Wir können uns nicht genug und nicht zu viel diesem Wort aussetzen. Es ist unsere Hauptnahrung für unser Leben. So schreibt der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief 2, Vers 2, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zum Heil. Viele Beispiele, die uns zeigen, wie das Wort Gottes das gesunde Wachstum im Glauben, das ist die Heiligung, bewirkt, finden wir zum Beispiel in den Psalmen 1 und 119. Damit der Vortrag jetzt nicht zu lange wird, lassen wir Psalm 119 einmal zur Seite und beschränken uns auf Psalm 1. Ich lese diesen Psalm ganz vor. Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Hier finden wir daneben eben, was das Wort Gottes so an Gutem in uns bewirkt, finden wir eigentlich eine Beschreibung der Selbstzucht. Der Psalm zeigt, Selbstzucht hat zwei Seiten, eine negative und eine positive. Der Psalmist sagt eigentlich, wer Selbstzucht übt, der hält sich von bestimmten Dingen und Haltungen fern und er praktiziert eine bestimmte Sache. Ein solcher Mensch hält Abstand vom Rat der Gottlosen, vom Weg der Sünder und vom Kreis der Spötter. Und stattdessen sinnt er über Gottes Gesetz, über sein Wort nach. Tag und Nacht. Das heißt zu allen Zeiten, nicht nur, wenn ihm gerade nichts anderes einfällt. Der Rat, der hier so genannt wird, der Rat, das sind Weltanschauungen, Denkmuster, Anweisungen zum Leben. Wer sich für seine Heiligung nach Gottes Wort ausstreckt, der hält bewusst Abstand von allen anderen Lieferanten für Gedankengut und Lebensberatung. Dann der Weg der Sünder. Das spricht dann schon von einem konkreten Lebenswandel. Der Vers im Psalm hat eine Reihenfolge, die nicht zufällig ist. Wer auf Rat, Weltanschauung, Gedankengut, Denkmuster der Gottlosen achtet, wird irgendwann dazu übergehen, der Bibel fremdes Gedankengut in die Praxis umzusetzen und dann eben auf diesem Weg der Sünder zu gehen auch. Und wenn er noch weitergeht, dann wird er irgendwann auch bei den Spöttern sitzen. Das heißt, er lässt sich nieder und verweilt bei denen, die Gottes Wort nicht achten. Diese drei, das Denken, der Wandel und das Verweilen im gottfernen Bereich, sind unmögliche Alternativen für den Menschen, der das Gesetz Gottes studiert. Wer der Heiligung nachjagt, wer sich in Selbstzucht übt, studiert das Wort Gottes und lässt sich von diesem prägen, formen. Dazu gehört das nächste Element, das ist die Bereitschaft und der Wunsch zum Gehorsam. Wir studieren das Wort Gottes nicht nur aus intellektuellem Interesse oder um interessante und erhebende geistliche Wahrheiten zu entdecken. Das gehört sicher auch dazu. Aber die geistlichen Wahrheiten werden uns nichts nützen. Ja, sie werden uns sogar viel mehr schaden, wenn wir dem Wort nicht auch nachleben. Der Herr sagte das deutlich. Er sagt, und jeder, der diese meine Worte hört, Das ist Matthäus 7, 26. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Das Wort Gottes zu kennen und es nicht zu tun, wird uns Schaden bringen. Zur Selbstzucht gehört weiter die Selbstprüfung. Wie der Apostel sagt, was wir schon gelesen haben, 1. Korinther 11, Vers 31, wenn wir uns selbst beurteilen, würden wir nicht gerichtet. Das griechische Wort hier für beurteilen und das für richten haben beide denselben Wortstamm. Das können wir im Deutschen eigentlich fast nicht so übersetzen, dass das anklingt, was hier angedeutet wird. Es geht ja darum, dass das Gericht Gottes über bestimmte Leute in Korinth kam, weil sie sich nicht selbst richteten. Das heißt, das Urteil über ihre Sünde nicht selbst sprachen. Darum wurden sie gerichtet. Wer sich selbst prüft, der fragt, wie sieht mein Denken und Handeln gemessen am Gesetz Gottes aus? Stimmt es damit überein oder muss es korrigiert werden? Wenn er erkennt, dass sein Denken, Handeln und Gewohnheiten im Widerspruch zu Gottes Wort stehen, dann spricht er darüber sein Urteil, er richtet das. Das bedeutet dann, er bekennt seine Sünde. Bekennen im griechischen Original heißt homologeo. Und homologeo bedeutet das Gleiche sagen wie Gott, wie sein Wort sagt. Wir sagen das Gleiche wie Gottes Wort, wie Gott über die betreffende Sünde. Das ist Bekennen. Das bedingt dann, dass wir sie eben, die Sünde eben, verurteilen und sie verlassen. Wir tun Buße, das bedeutet einfach, wir kehren uns ab von der Sünde. Metanoia, das bedeutet den Sinn ändern. Mit anderen Worten, von jetzt an, wie Gott über diese Sache denken. Das ist den Sinn ändern. Von jetzt an so wie Gott über diese Sache denken. So praktizieren wir Selbstzucht. So streben wir nach der Heiligung. Wenn ich andeutete, dass man durch Selbstzucht die weiteren Schritte der Kirchenzucht eigentlich unnötig machen kann, dann heißt das nicht, dass die Heiligung deshalb aber von einem Christen allein geübt werden kann. Das heißt es nicht. Zur Heiligung gehört per Definition, dass das Christenleben gemeinsam gelebt wird. Neben dem Wort, das wir in der Bibel für uns studieren, brauchen wir auch das verkündigte Wort, die Predigt. Und wir brauchen auch das Wort im Bild, die Sakramente. Und wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen und die geistlichen Ämter, die Gott gemäß Epheser 4, wie wir das gelesen haben, bereitgestellt hat, damit wir geistlich wachsen. Wir müssen auch bereit sein, uns den Geschwistern sozusagen auszusetzen. Damit unser geistliches Leben geprüft wird, müssen wir es auch miteinander und voreinander leben. Dadurch, durch Vorbild und gegenseitige Ermutigung und Ermahnung, wachsen wir. Die Weisheit des Wortes Gottes gibt uns den richtigen Blick, den richtigen Fokus zur Selbstprüfung und zur Selbstzucht. In der Gemeinschaft der Heiligen, im gemeinsamen Hören auf dieses Wort, in der gemeinsamen Anbetung, wird uns diese Weisheit, wird um ein Vielfaches multipliziert. Gott hat uns nicht nur zur Selbstprüfung und Selbstzucht aufgefordert, sondern er hat uns auch die Mittel und den Rahmen dafür zur Verfügung gestellt. Und darum lasst uns diese auch nützen. Es sind uns großartige Verheißungen als Frucht davon gegeben. Nicht zuletzt im Psalm 1, wo es heißt, das zum Schluss noch einmal, Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Amen.